einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den neuen Spielräumen, die heute unter dem Titel stehen 100 Jahre Leugnung und Verdrängung. Am 24. April 2015 hat sich ja zum 100. Mal der Genozid an der armenischen und assyrischen Bevölkerung in der Türkei gejährt. Und darum haben wir das zum Anlass genommen, noch im heurigen Jahr 2015 eine Veranstaltung zu dem Thema zu machen. Es ist ja nicht nur ein historisches Thema, sondern gibt leider auch traurige aktuelle Anlässe, beziehungsweise das Vorrücken der IS-Mörderbrigaden in der Region hat viele Menschen auch an 1915 erinnert. Der Thomas war des Öfteren in der Region unterwegs und wird uns auch sehr viel erzählen über die Nachkommen der damals Vertriebenen und Ermordeten und der letzten Reste sozusagen der armenischen und assyrischen Bevölkerung in der Region. Kurz zum Thomas, obwohl ihn wahrscheinlich die allermeisten hier kennen, aber vielleicht auch nicht gar alle, stelle ich ihn doch noch kurz vor. Thomas Schmiedinger ist gemeinsam mit mir Kurator dieser neuen Spielräume hier und heute in der Funktion des Vortragenden zum zweiten Mal in der Reihe, ein Jahr später sozusagen, nochmals als Vortragender ungefähr. Der Thomas hat zahlreiche Bücher geschrieben über die Region Nahe Osten, Türkei. Sein Spezialgebiet ist die Region Kurdistan und darum wird es auch heute speziell gehen. Er ist Politikwissenschaftler, Kultur- und Sozialanthropologe, unterrichtet an der Uni in Wien, aber auch hier in Dornbirn an der Fachhochschule im Master Interkulturelle Soziale Arbeit. Und wie gesagt, er ist sehr viel in der Region unterwegs und wird uns heute auch ganz viele Einblicke geben in das heutige Leben der Hinterbliebenen, wollte ich jetzt sagen, nein, sagen der Überlebenden, der Nachkommen, klingt positiver. Der Thomas ist auch mit mir gemeinsam bei unserem Verein LISA, Liga für emanzipatorische Entwicklungszusammenarbeit, dabei. Und wir haben heuer zum Gedenkjahr auch eine Zeitschrift über das 100-Jahr-Jubiläum, sozusagen das traurige Jubiläum, gemacht. Die Zeitschrift gibt es gratis hier am Eck auf dem Tisch. Bitte gerne mitnehmen nachher. Wir haben auch noch zwei andere Themen mit. Das eine über Syrisch-Kurdistan und das andere über Geschlecht und Sexualität in Türkisch-Kurdistan sind alle gratis und wir hoffen, keine wieder mitnehmen zu müssen. Bitte fleißig einpacken. Dann werde ich noch diesen Newsletter durchgeben. Wer noch nicht eingetragen ist, wir haben einen Newsletter der neuen Spielräume. Da kommt so circa einmal im Monat ein E-Mail, also auch nicht zu viel, maximal zweimal im Monat mit Erinnerung. Wen es interessiert, wir haben alle ein bis zwei Monate ganz unterschiedliche spannende Themen hier am Spielboden und bitte tragt euch gerne ein. Wir werden jetzt starten mit einem Vortrag vom Thomas, circa eine Stunde, und dann wird noch Diskussionen und Fragen und Zeit sein, um noch einiges zu vertiefen, was Sie speziell interessiert, und am Ende auch gerne noch bei einem Bier in der Kantine weiter. Dann übergebe ich an dich.
Danke. Es freut mich sehr, dass zu so einem speziellen Thema doch einige Interessentinnen und Interessenten sich in Vorarlberg finden. Ich werde euch, weil ich auch kein Historiker bin, weniger einen historischen Vortrag über den Genozid von 1915 hier halten. Also mir geht es primär um die Überlebenden, um das, was von Westarmenien noch da ist. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich alle armenischen Gemeinden, die es in den kurdischen Gebieten der Türkei, des Irak und Syriens gibt, besucht und werde euch insofern auch relativ viel Bildmaterial zeigen über die gegenwärtigen armenischen Gemeinden in der Region. Wen ich nicht inkludiere, sind die armenischen Gemeinden im Iran, weil die eine andere Geschichte haben. Aber das historische Westarmenien, diese Einteilung in West- und Ostarmenien, ist einerseits eine politische, aber auch eine linguistische. Also das Westarmenien war das armenischsprachige Gebiet des Osmanischen Reichs, während Ostarmenien das armenischsprachige Gebiet im iranischen Einflussbereich war. Und beide sprechen auch stark voneinander divergierende Varianten des Armenischen. Also dieses historische Westarmenien existiert heute primär als Diaspora. als Diaspora in Europa, in Frankreich ganz besonders, auch in Nordamerika. Es gibt noch eine relativ große armenische Community mit etwa 60.000 Armenierinnen und Armeniern in Istanbul. Aber im historischen Kernland, im historischen Heimatland der Westarmenier gibt es heute nur mehr sehr wenige armenische Gemeinden. Und der Großteil des Gebietes, das von Armenierinnen und Armeniern bis heute als Westarmenien bezeichnet wird, wird heute von Kurdinnen und Kurden als Kurdistan bezeichnet. Interessanterweise sind es weniger die türkische Bevölkerung, die sozusagen in die Gebiete, die durch den Genozid bevölkerungsmäßig ausgedünnt worden sind, dann eingewandert sind, sondern es sind vor allem Kurdinnen und Kurden, die in der Region geblieben sind. Und deshalb spreche ich jetzt hier auch in meinem Untertitel von den überlebenden armenischen Gemeinden in Westarmenien und Kurdistan. Also wir werden uns dieses historische Verhältnis zwischen Armeniern und Kurden, Armenierinnen und Kurdinnen anschauen. Wir werden uns vor allem aber auch das aktuelle Verhältnis anschauen in diesen drei Regionen. Trotzdem natürlich ein kleiner Rückblick in die Geschichte. Was hat sozusagen dieses Problem verursacht? Wie hat sich der Weg zum Genozid von 1915 entwickelt? Hier haben wir eine Karte, die habe nicht ich gezeichnet, aus dem späten Osmanischen Reich, also die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Wir sehen hier rot oder so leicht rosa die Gebiete, die mehrheitlich von einer türkischen Bevölkerung besiedelt worden sind. Blau die Gebiete mit mehrheitlich griechischer Bevölkerung. Braun die Gebiete mit mehrheitlich kurdischer Bevölkerung. Grün die Gebiete mit mehrheitlich arabischer Bevölkerung. Dieses schwarz-weiß strichlierte, gepunktete sind die Sasa-sprachigen Bevölkerungsteile, die sich teilweise als Kurden verstehen, aber eben eine eigene Sprache auch sprechen. Und das Gelbe ist eben die armenische Bevölkerung. Wir haben hier einerseits das historische Kleinarmenien in Kilikien, wo im Mittelalter das Königreich Kleinarmenien war und wo auch eine ganz eigene Variante des Armenischen gesprochen worden ist. Heute sind die meisten kilikischen Armenier nach dem Genozid von 1915 in den Libanon gegangen. Es gibt allerdings noch ein kleines Siedlungsgebiet der kilikischen armenischen Bevölkerung im äußersten Nordwesten Syriens um die Stadt Kesab an der Grenze zur Türkei und ein armenisches Dorf in der Nähe von Antakya auf türkischem Staatsgebiet. Vakaflököy heißt das auf Türkisch. Und das sind die Reste jener Region, die Franz Werfel in seinem berühmten Roman Die 40 Tage des Musadak geschildert hat. Also das sind die Nachkommen jener Armenierinnen und Armenier, die sich auf den Musadak geflüchtet haben und dort bis zur Ankunft französischer Kriegsschiffe Widerstand gegen die osmanische Armee geleistet haben. In diesem Vortrag wird es aber primär um das klassische Westarmenien gehen. Das ist dieses Siedlungsgebiet der armenischen Bevölkerung, ein Gebiet, das eben heute mehrheitlich von Kurdinnen und Kurden besiedelt wird. Der Genozid von 1915 ist nicht vom Himmel gefallen und ich glaube schon, dass es auch nötig ist, ein wenig auf die Vorgeschichte einzugehen, ein wenig das Ganze zu kontextualisieren. Der Genozid gegen die armenische Bevölkerung und auch gegen die assyrische Bevölkerung des Osmanischen Reichs unter der Regierung der Jungtürken während des Ersten Weltkriegs hat einerseits eine Vorgeschichte im Zerfall des Osmanischen Reichs und in den Fluchtbewegungen von muslimischer Bevölkerung aus dem Balkan, aber auch aus dem Kaukasus und der Krim in das Osmanische Reich. Bereits mit dem Kaukasuskrieg, dem langen Kaukasuskrieg Russlands im 19. Jahrhundert, sind große Teile der muslimischen Bevölkerung des Nordkaukasus, der Tscherkessen, aber auch anderer islamischer Nordkaukasier, in das Osmanische Reich geflohen. Viele Historiker sprechen im Zusammenhang mit den Tscherkessen auch von einem Genozid des zaristischen Russlands gegen die Tscherkessen. Und diese Bevölkerung gemeinsam mit den muslimischen Flüchtlingen aus dem Balkan, also aus jenen Regionen, die vor allem durch Österreich-Ungarn, aber dann durch die neu entstehenden christlichen Nationalstaaten am Balkan vertrieben worden sind, haben sich im Osmanischen Reich niedergelassen. Und besonders viele von diesen muslimischen Flüchtlingen, die man im Osmanischen Reich als Muhajir bezeichnet hat, sind insbesondere in jenen Gebieten angesiedelt worden von den osmanischen Behörden, in denen es eine mehrheitlich christliche, sprich armenische Bevölkerung gegeben hat. Das hatte das Ziel, dass eben separatistische Bestrebungen der armenischen Bevölkerung durch sozusagen demografisches Engineering behindert werden sollten. Also das Osmanische Reich hat über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg, ganz besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem sie in den Balkankriegen die letzten Reste sozusagen des europäischen Teils des Osmanischen Reichs verloren haben, die Panik davor, dass weitere separatistische Nationalbewegungen das Osmanische Reich sozusagen zerstören würden. Und deshalb hat man versucht, gerade jene Bevölkerungsgruppen, die als Flüchtlinge vor christlichen Mächten in das Osmanische Reich gezogen sind, in jenen Gebieten anzusiedeln, in denen christliche Bevölkerungsgruppen innerhalb des Osmanischen Reichs dominiert haben. Damit hat man schon vor Ort sozusagen Konflikte grundgelegt. Insgesamt sind vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg etwa 6 bis 7 Millionen Muslime aus dem Kaukasus und aus Südosteuropa in das verbliebene Osmanische Reich geflüchtet und haben allein damit schon in dem, was übrig geblieben ist vom Osmanischen Reich, einen demografischen Wandel in Richtung einer muslimischen Mehrheit herbeigeführt. Gleichzeitig gab es im späten 19. Jahrhundert, ab 1890, tatsächlich so etwas wie eine armenische Nationalbewegung, die ganz besonders in ihrer Organisation der Armenischen Revolutionären Föderation, auf Armenisch Dashnak Tsuyun, gegen das Osmanische Reich gekämpft hat und von der Richtung eines armenischen Nationalstaates geträumt hat. Diese Mischung sozusagen aus Angst des Osmanischen Reichs vor einem Separatismus der Armenier und der christlichen Bevölkerungen insgesamt und der Hass von vielen Muhajirs, Muhajirler gegen die Christen, hat bereits ab 1894 bis 1896 zu großen Massakern an der armenischen Bevölkerung des Osmanischen Reichs geführt. Das waren aber noch keine Massaker, die in derselben Art und Weise staatlich organisiert waren wie die Massaker von 1915. Also das waren noch eher regionale Massaker, die noch nicht die Absicht hatten, die gesamte armenische Bevölkerung des Osmanischen Reiches auszurotten. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs, das Osmanische Reich tritt schließlich am 14. November 1914 auf der Seite Österreich-Ungarns und Deutschlands, also des Deutschen Reichs, in den Ersten Weltkrieg ein. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs stellt sich für das Osmanische Reich, zu diesem Zeitpunkt regiert von einer Partei von ursprünglich liberalen Nationalisten, in der am Anfang sogar Armenier und Griechen mit beteiligt waren, aber dann relativ bald hinausgedrängt worden sind. Also für die jungtürkische Regierung das Problem, dass insbesondere an der Ostfront des Osmanischen Reichs gegenüber Russland ein relativ großer Anteil an christlicher Bevölkerung existiert, die, wie die osmanischen Behörden befürchten, vom Russischen Reich unterstützt werden könnten und dort sozusagen einen Guerillakrieg hinter der Front beginnen könnten. Das wurde als Argument verwendet, um ab Ende April 2015 mit der systematischen Vertreibung und später systematischen Ermordung dieser armenischen und auch assyrischen Bevölkerung in Hakkari zu beginnen. Am 24. und 25. April, und das ist auch der Grund, warum eben der Gedenktag für den Genozid an den Armeniern im April stattfindet, werden zunächst einmal 235 Personen aus der armenischen Elite Konstantinopels, wie Istanbul damals noch geheißen hat, verhaftet. Warum aus der Elite? Die Absicht dahinter war, sozusagen die armenische Gemeinschaft führungslos zu machen, um dann eben leichter die Deportation und Ermordung der armenischen Bevölkerung zu organisieren. Bis zum 27. Mai werden schließlich ungefähr, also etwas mehr als 2300 armenische Intellektuelle, Priester, Politiker, Führungspersonen der Gemeinschaft verhaftet. Und am 27. Mai erlässt die Regierung schließlich auch formal ein sogenanntes Deportationsgesetz, das alle Armenierinnen und Armenier der östlichen Provinzen des Osmanischen Reiches deportiert werden sollen. Insgesamt werden in den folgenden Monaten, und insofern hat dieser Genozid eben auch nicht nur am 24. und 25. April stattgefunden, sondern hat sich eigentlich über das ganze Jahr 1915 bis ins Jahr 1916 hineingezogen. Insgesamt wurden in dieser Zeit circa 2 Millionen Armenierinnen und Armenier deportiert und deren Eigentum beschlagnahmt. Zunächst in der Form, dass sie in Lagern in verschiedenen Teilen des Ostens des Osmanischen Reiches konzentriert wurden und dann in Todesmärschen in Richtung Aleppo und Deir ez-Zor, also ins heutige in Nordsyrien, in Bewegung gesetzt worden sind. Also sie sind sozusagen in die Steppen und Halbwüsten Syriens deportiert worden, wo auch die Mehrzahl der Deportierten gestorben sind. Viele sind auch auf dem Weg aktiv ermordet worden, andere sind an Krankheiten und Mangel zugrunde gegangen. Neben den Armenierinnen und Armeniern wurden eben auch ca. 200.000 aramäischsprachige Christinnen und Christen aus Hakkari, die heute sich sehr oft als Assyrer verstehen, und teilweise auch aramäischsprachige Christen aus Mardin deportiert. Und diese Gruppe bezeichnet ihren Genozid heute als Seifo, also als sozusagen Jahr des Schwerts. Also zunächst wurde die armenische Bevölkerung in verschiedenen solchen Anhaltelagern konzentriert und das Hauptziel der Deportationen war die nordostsyrische Stadt Deir ez-Zor und ihre Umgebung. Das ist ein Gebiet, das heute bis auf das Stadtzentrum von Deir ez-Zor vom sogenannten Islamischen Staat kontrolliert wird. Wer vor dem Bürgerkrieg in Syrien nach Deir ez-Zor gereist ist, wie ich 1999, der weiß, dass gerade in Deir ez-Zor, wo eben die Deportationen hingegangen sind und wo es in Höhlen in der Umgebung bis heute angehäufte Skelette und Knochen von Armenierinnen und Armeniern gibt, dass dort ein sehr wichtiges Genozidmuseum der armenischen Gemeinde errichtet worden ist. Ich habe vor kurzem mit Armeniern aus Deir ez-Zor gesprochen, die in Vorarlberg interessanterweise im Exil sind, also die nach Vorarlberg geflüchtet sind vor einigen Monaten. Und die habe ich gefragt, ob von dieser armenischen Kirche und dem armenischen Museum in Deir ez-Zor noch etwas übrig ist, weil das Stadtzentrum ja weiterhin auch von der Regierung gehalten wird. Und die haben mir gesagt, dass das alles zerstört ist. Nicht alle von den Deportierten sind auch ums Leben gekommen. Es hat nach dem Genozid und nach der Niederlage des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg und der Absetzung der jungtürkischen Regierung durch den Sultan eine Zeit gegeben, in der im Osmanischen Reich durchaus offen über diese Verbrechen auch gesprochen worden ist und wo es auch Gerichtsurteile, auch Todesurteile gegen einige der Hauptkriegsverbrecher gegeben hat. Und damals hat eine Kommission des osmanischen Innenministeriums 1919 festgestellt, dass ungefähr 800.000 Armenierinnen und Armenier bei den Deportationen getötet worden sind. Armenische Quellen sprechen heute meistens von 1,5 Millionen Toten. Wirklich historisch nachgewiesen ist die genaue Zahl bis heute nicht, was auch damit zu tun hat, dass die damaligen osmanischen Archive bis heute von der türkischen Republik unter Verschluss gehalten werden. Wahrscheinlich konnten sich in der Türkei selbst ungefähr 500.000 Armenierinnen und Armenier verstecken. Teilweise, indem sie in unzugängliche Berggebiete gegangen sind, teilweise auch, weil sie von muslimischer Bevölkerung versteckt wurden. Teilweise aus schlichter Mitmenschlichkeit und aus politischer Überzeugung, teilweise aber auch aus Eigeninteresse. Es haben sehr viele Muslime in der Region, in der die Armenier gelebt haben, und das betrifft ganz besonders Kurdinnen und Kurden, zum Beispiel armenische Frauen und Mädchen geheiratet. Und damit einerseits, also es waren halt meistens dann die Zweit-, Dritt- oder Viertfrauen, einerseits deren Überleben garantiert, andererseits blieb diesen Frauen und Mädchen auch nichts anderes über, als diese Möglichkeit des Überlebens zu ergreifen. Die Nachkommen der Überlebenden und der Todesmärsche bilden heute einen großen Teil der armenischen Gemeinden in Syrien und im Irak und damit auch in den kurdischen Gebieten dieser Regionen. Die westarmenische Sprache wird heute eben vor allem in der armenischen Gemeinde in Istanbul, aber auch im Libanon, Syrien und Irak gesprochen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Türkei beziehungsweise das Osmanische Reich zunächst gegenüber den Siegermächten kapituliert und musste im Vertrag von Sèvres den Großteil seines Staatsgebietes abtreten. Und damals war auch noch vorgesehen, als Entschädigung für den Genozid, den Armeniern einen relativ großen Nationalstaat einzuräumen. Also hier wären der Großteil der armenischen Siedlungsgebiete der Türkei tatsächlich Teil eines armenischen Nationalstaates geworden, inklusive einem Meerzugang, der auch Gebiete umfasst hätte, die mehrheitlich griechisch besiedelt waren, mit Trapezunt, Trabzon. Es hätte auch ein Abstimmungsgebiet für die Kurden mit der Region um die Diyarbakir gegeben und es hätten manche Gebiete mit griechischer Bevölkerung an Griechenland abgetreten werden sollen. Wie wir wissen, ist gegen diese Nachkriegsordnung von Sèvres dann der türkische Freiheitskampf von Mustafa Kemal, später genannt Atatürk, geführt worden und diese Grenzen wurden letztlich nie umgesetzt. Stattdessen kennen wir die heutige Türkei nach dem Vertrag von Lausanne. Deren Grenze ist diese schmale schwarze Linie hier, also was von Armenien dann tatsächlich übrig geblieben ist, war Ostarmenien, war das, was das spätere Sowjetarmenien geworden ist. Und von den Gemeinden, die jetzt in den Gebieten Westarmeniens übrig geblieben sind, sind im Kernland Westarmeniens eigentlich überhaupt keine armenischen Gemeinden übrig geblieben. Wo noch Armenier heute leben, das ist sozusagen am Südrand dieses Gebietes. Ich habe vorher schon einmal gesagt, dass das Osmanische Reich nicht immer, also das Osmanische Reich hat den Genozid nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs nicht geleugnet. Es gab Todesurteile gegen die Hauptkriegsverbrecher. diese haben sich diesen Todesurteilen durch Flucht entzogen. Einige sind dann später in Berlin, wo sie ins Exil gegangen sind, von armenischen Rächern ermordet worden. Andere konnten sich sozusagen dem entziehen. Und es gab in Istanbul von 1919 bis 1922 sogar eine zentrale Genozidgedenkstätte auf dem Taksim-Platz. Also auf jedem Platz am Ende der İstiklal-Caddesi, auf dem auch die Gezi-Proteste stattgefunden haben. Ja, an einem sehr zentralen Ort. Das ist eine Aufnahme dieses Gedenksteins, der dann nach dem Sieg der Kemalisten und 1922 auf bisher nicht ganz geklärte Art und Weise entfernt wurde. Und es gab bei den Gezi-Protesten einige Linke in der Türkei, die die Wiedererrichtung auch dieses Gedenksteins verlangt haben. Aus dieser Geschichte heraus gibt sich eine sehr komplexe Beziehungsgeschichte zwischen den Kurdinnen und Kurden auf der einen Seite und den Armenierinnen und Armeniern auf der anderen. Historisch, bis es zu diesen Nationalitätenkonflikten gekommen ist, also bis in im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, gab es eine relativ starke Kooperation zwischen kurdischer und armenischer Bevölkerung in dieser Region. Das waren nie ethnisch reine Gebiete, großteils waren das Mischgebiete, wo etwa Städte stärker armenisch dominiert waren und am Land dazwischen kurdische Nomadenbevölkerung gelebt hat, die mit der städtischen, mehrheitlich armenischen Bevölkerung in enger ökonomischer Kooperation und Austausch standen. Ja, also die Nomaden haben ihre Produkte den Städtern verkauft und den Bodenbauern und umgekehrt. Die kurdischen Stämme haben sich allerdings in Form der Hamidiye-Regimentern, das sind also sozusagen kurdische Hilfstruppen, die das Osmanische Reich organisiert hat, ganz massiv an den Massakern von 1894 bis 1896 beteiligt und haben sich auch am armenischen Besitz in der Region schadlos gehalten. Also da gab es schon einen massiven Einschnitt in dieser Beziehung. Und obwohl es die Hamidiye-Regimenter als solche 1915 nicht mehr gegeben hat, gab es kurdische Milizen, die quasi Nachfolgeprodukte dieser Regimenter waren, die sich auch direkt am Genozid von 1915 beteiligt haben. Natürlich im Auftrag der osmanischen Regierung, aber die Drecksarbeit vor Ort mussten eben jene Muslime durchführen, die es vor Ort gab, und das waren zu großen Teilen Kurdinnen und Kurden. Gleichzeitig gab es eben auch Kurdinnen und Kurden, die Armenierinnen und Armenier geschützt haben, insbesondere in der Region Dersim haben relativ viele Armenier überlebt, teilweise eben auch durch Heirat. Kurdinnen und Kurden haben sich am armenischen Eigentum bereichert. Zugleich allerdings ist es so, dass durch die massive Verfolgung von Kurdinnen und Kurden in der türkischen Republik es später eine Annäherung zwischen dem kurdischen Nationalismus und den Armeniern gegeben hat, eben gegen den türkischen Nationalismus, gegen den Kemalismus, und dass die kurdische Nationalbewegung, die moderne kurdische Nationalbewegung, die PKK, auch die legalen Parteien, heute zum Beispiel die HDP, zu den allerersten Kräften gehört haben, die das Thema, also die den Genozid in der Türkei thematisiert haben. Und daraus ergibt sich eben ein durchaus ambivalentes Verhältnis zwischen muslimischen Kurden, ganz besonders eben zwischen sunnitischen Kurden und Armeniern. Es gibt aber noch Reste Westarmeniens, wenn man so will, innerhalb von Kurdistan. Es gibt Westarmenien in Kurdistan. Das sind einerseits verbliebene Restgemeinden und teilweise rückkonvertierte Armenier. Also wir haben in den letzten Jahren das Phänomen, dass sich in einigen kurdischen Städten der Türkei Enkel und Urenkel von Armenierinnen und Armeniern wieder ihrer armenischen Identität besinnen und teilweise wieder zum Christentum konvertieren, wieder versuchen, Armenisch zu lernen. Und es gibt heute sozusagen Reste solcher Gemeinden in Mardin, Derik Diyarbakır und ein neuer Verein von Armeniern in Dersim. Es gibt aber ganz besonders viele Armenier im Irak und in Syrien, wo sie eben vor der Türkei hingeflohen sind, beziehungsweise wo sie eben im Zielgebiet des Deportationsgebietes waren. Im Irak, in Irakisch-Kurdistan ist die armenische Bevölkerung in den letzten Jahren sogar noch gewachsen, und zwar deshalb, weil Armenier und Armenierinnen aus den arabischen Gebieten im Süden in das relativ sichere Kurdistan-Irak geflüchtet sind. Und in Syrien, in den kurdischen Gebieten dort, in Rojava, gibt es heute wahrscheinlich noch die größten armenischen Gemeinden in der Region. Diese sind aber durch den aktuellen Bürgerkrieg stark bedroht. Die armenischen Gemeinden, die es dort gibt, sind alle im Kanton Cizre, also in der nordöstlichen Region Syriens, also Syrisch-Kurdistans. Die armenischen Gemeinden in Kobani und in Afrin, in den weiter westlich liegenden Kantonen der de facto Autonomie Rojavas, sind in den 60er Jahren aufgelöst worden, weil die armenischen Gemeinden dort emigriert sind, teilweise in die Sowjetunion, also nach Sowjetarmenien, teilweise nach Westeuropa, teilweise in die größeren syrischen Städte wie Aleppo und Damaskus. In Kobani gab es im Herbst 2014 noch einen letzten Armenier, der im Kampf gegen den IS gefallen ist. In Afrin gibt es noch einen mit, also eine armenische Familie. Jetzt möchte ich euch einige Bilder aus diesen verbliebenen armenischen Gemeinden zeigen und euch ein bisschen etwas dazu erzählen. Die einzige armenische Gemeinde, die in den türkischen Gebieten Kurdistans permanent Bestand hatte, von 1915 bis heute, ist die armenisch-katholische Gemeinde von Mardin. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Armenier der armenisch-apostolischen Kirche angehören. Das ist eine der altorientalischen Kirchen. Die Armenier sind ja auch sehr stolz darauf, dass sie das erste christliche Volk, also der erste Staat, das erste Reich waren sozusagen, das auch vom Herrschergeschlecht her christlich geworden ist. Die armenisch-katholische Kirche ist sozusagen die unierte Abspaltung von dieser armenisch-apostolischen Kirche. Also da haben die Katholiken eine Zeit lang missioniert, wie bei allen altorientalischen Kirchen, und es ist ihnen gelungen, einige Bischöfe sozusagen zur katholischen Kirche, zum Übertritt zur katholischen Kirche zu bewegen. Die armenisch-katholische Kirche hat eine eigene Kirchenhierarchie, hat genauso, also dieselbe Liturgie mehr oder weniger wie die armenisch-apostolische Kirche. Die Priester von der armenischen katholischen Kirche dürfen zum Beispiel auch heiraten, aber sie anerkennen den Papst in Rom als ihr formales, nominelles Oberhaupt. Diese Kirche in Mardin ist eben bis heute in Betrieb, allerdings ist die Gemeinde dazu sehr stark geschrumpft. Während nach 1915 in Mardin noch einige hundert Armenier gelebt haben und ein relativ aktives Gemeindeleben auch mit einer Schule existiert hat, ist die heutige Gemeinde auf 50 Personen geschrumpft. Es gibt aber noch Aufnahmen wie diese zum Beispiel aus den 20er und 30er Jahren, wo wir es noch mit einer relativ großen armenischen Gemeinde, mit einer kompletten Infrastruktur, also mit Priester, mit Schulen zu tun haben und wo die Menschen auch noch armenisch gesprochen haben. Die heutigen verbliebenen 50 Armenier in Mardin sprechen nicht mehr armenisch im Alltag. Einige wenige Mitglieder haben es auf Auslandsreisen, zum Beispiel im Libanon, wieder erlernt, aber der Großteil hat heute sozusagen die Sprache verloren. Die Gemeinde hat auch keinen Priester mehr, aber es gibt einen jungen Diakon, der 25 Jahre alt ist und der, wie sehr viele Armenier in der Türkei, durch das türkische Nachnamengesetz gezwungen worden ist, also seine Vorfahren gezwungen worden sind, den Namen zu türkisieren. Deshalb heißt er auch Urel. Er selbst nennt sich allerdings gerne nach dem ursprünglichen armenischen Namen seiner Familie Sabian. So nennt er sich zum Beispiel auch auf Facebook. Es gibt auch noch ein Gemeindezentrum in Mardin. Das ist direkt sozusagen neben der Kirche. Das ist ein Gebäudekomplex. Und zu einigen wenigen besonderen Anlässen im Jahr, hier etwa zu einem Totengedenkmal, treffen sich dort die verbliebenen Armenier, um gemeinsam ein gewisses Sozialleben noch aufrechtzuerhalten. Es gibt eine weitere Kirche in Mardin, die früher armenisch-apostolisch war, heute aber von der armenisch-katholischen Gemeinde mitverwaltet wird. Diese Kirche ist allerdings zwar in der Bausubstanz noch in Ordnung, aber innen drinnen völlig leer und zerstört. Es gibt jetzt Bemühungen, diese Kirche wieder mit internationaler Unterstützung zu renovieren. Ob das angesichts der aktuellen politischen Lage in der Region möglich ist, werden wir sehen. Aber ich habe dort auch schon Archäologen, also Studierende der Archäologie aus türkischen Unis gesehen, die zumindest erste Arbeiten vorgenommen haben. In der Nähe von Mardin, etwas weiter im Westen, gibt es schließlich eine der wenigen noch existierenden armenisch-apostolischen Kirchen in Türkisch-Kurdistan, in der Kleinstadt Derik. In Derik hat es auch nach 1915 noch eine sehr große armenische Bevölkerung gegeben. Ein kurdischer Dichter in der Stadt, der ein Buch auf Türkisch geschrieben hat über die Geschichte von Derik, hat geschätzt mir gegenüber, dass es um 1940 herum rund ein Drittel der Bevölkerung der Stadt armenisch war. Also da gab es sehr lang eine armenische Gemeinde, auch mit der gesamten Infrastruktur, mit Priester, Schule und so weiter. Die Kirche ist 1915 beschlagnahmt worden, dann aber eben zurückgegeben. Zwischendurch war sie ein Pferdestall, aber dann ist sie zurückgegeben worden der armenischen Gemeinde, die eben groß genug war, diese Kirche auch wieder in Betrieb zu nehmen. Die Kirche existiert bis heute. Es kommt auch einmal im Jahr ein Priester mit Armeniern aus Istanbul hierher. Und das sind sozusagen Armenier, die aus dem Ort stammen, aber mittlerweile seit vielen Jahren in Istanbul leben. Armenier gibt es im Ort nur mehr zwei, nämlich den Naif Demirci und seine Frau. Das sind beide sehr alte Menschen, sie haben auch keine Kinder. Sie sprechen auch nicht mehr Armenisch, weil sie einfach niemanden haben, mit dem sie sprechen können. Sie sprechen im Alltag Kurmanschi und haben das Armenische auch verlernt. Also sie können nicht mehr Armenisch. Und mit den beiden wird wohl die armenische Gemeinde in Derik endgültig Geschichte sein. In Diyarbakır, der größten Stadt Türkisch-Kurdistans, auf Kurdisch Ahmet, hat es auch die größte armenische Kirche in Westarmenien gegeben, nämlich die Surp Giragos-Kathedrale, also die Heilige Georgs-Kathedrale, die vor ihrer Renovierung 2004 so ausgesehen hat. Sie wurde nicht 2004 renoviert, sondern das Bild stammt aus 2004. Das habe ich bei meiner ersten Reise nach Diyarbakır gemacht. Da war diese Kirche völlig zerstört, hatte kein Dach mehr. Es standen sozusagen nur mehr die Seiten und die Innenmauern der Kirche. Die Kirche wurde aber renoviert und sie ist heute wieder eine funktionstüchtige armenisch-apostolische Kirche, in der auch gelegentlich Gottesdienste stattfinden, und es soll auch in Zukunft tatsächlich ein Priester nach Diyarbakır kommen. Es gibt nämlich mittlerweile wieder eine kleine Gemeinde. Es hat in Diyarbakır ein Ehepaar gegeben, das als Armenier bis vor wenigen Jahren noch in der Stadt gelebt hat. Und dieses Ehepaar konnte nie eine Ehe schließen, weil es keine Kirche mehr gegeben hat. Also sie sind zusammen alt geworden, aber es gab keinen Priester. Und kurz nach der Wiedereinweihung der Kirche haben die beiden im Alter von 80 Jahren geheiratet. Und sie ist danach gestorben. Also relativ bald danach gestorben. Jetzt lebt nur mehr der Mann, aber Es sind eine ganze Reihe von Nachkommen von Armeniern mittlerweile zur armenisch-apostolischen Kirche wieder konvertiert, haben teilweise auch Armenisch gelernt. Es gibt jetzt eine Gemeinde von über 30 Armeniern wieder in der Stadt. Und es soll, wie gesagt, auch tatsächlich ein Priester in die Stadt geschickt werden. Manchmal finden bereits Messen statt, hier zum Beispiel eine Gedenkmesse im April zu 100 Jahren Genozid. Die Kirche hat auch eine Facebook-Seite, wo man Bilder von früher und von heute anschauen kann. Es ist eine gemeinsame Seite mit einer anderen armenischen Kirche. Die sieht allerdings so aus. Also es gibt in der Stadt, weil die Stadt früher einen sehr hohen Anteil an armenischer Bevölkerung hatte, es gab eine Reihe von armenischen Kirchen. Außer dieser Kathedrale, die anderen Kirchen sind alle nicht mehr als Kirchen in Betrieb und teilweise, wie etwa die Surp-Sarkis-Kirche, verfallen sie auch. Relativ gut in ihrer Bausubstanz ist noch die armenische Kirche, die Surp-Hovsep-Kirche in Diyarbakır. Die ist eigentlich relativ intakt, allerdings ist das Gebäude leer und nicht als Kirche in Betrieb. Es war lang eine Art Workshop drinnen für eine Einrichtung, wo Jugendliche Handarbeiten gelernt haben. Im Moment steht sie leer. Es gibt auch eine armenisch-protestantische Kirche in Diyarbakır. Das war mehr oder weniger dasselbe wie mit den armenischen Katholiken. Da haben halt auch die Protestanten missioniert und einige zum Übertritt bewegt. In dieser Kirche ist heute noch ein Frauenarbeitstrainingsprogramm drinnen. Also da werden Frauen zu Weberinnen umgeschult, arme Kurdinnen aus der Gegend. Die Altstadt von Diyarbakır ist ja stark verarmt, weil dort vor allem Flüchtlinge leben bzw. Nachkommen von Flüchtlingen, deren Dörfer in den 80er Jahren von der türkischen Armee zerstört worden sind und die jetzt in der Altstadt leben. Ich habe vorher schon gesagt, dass die kurdische Nationalbewegung in den letzten Jahren durchaus auch selbstkritisch die armenische Vergangenheit dieses Gebietes wiederentdeckt hat. Und auch teilweise die Beteiligung von Kurdinnen und Kurden am Genozid thematisiert. Neuerdings wird das Armenische auch in der Öffentlichkeit wieder sichtbar. Das ist das Rathaus der Surbeledirsi, also das ist sozusagen, die türkischen Städte sind so organisiert, dass bei Großstädten mehrere Gemeindeämter existieren. Also es gibt dann die Büyükşehir Belediyesi, das ist sozusagen die Großstadt, das Großstadtbürgermeisteramt, und dann gibt es für die einzelnen Bezirke lokale Belediye. Und die Surbeledirsi ist mehr oder weniger die Altstadt von Diyarbakır. Und bei der Surbeledirsi im Eingang wurde 2014 dieses Schild montiert, das fünfsprachig, den Ort bezeichnet. Oben auf Türkisch, das zweite ist Kurdisch, also Kurmanji, das dritte ist schon Armenisch, das vierte hier ist Arabisch und das hier ist Syro-Aramäisch. Und das sind die Sprachen, die historisch in der Stadt gesprochen worden sind. Jetzt kommen wir zum Irak. Im Irak, in Irakisch-Kurdistan, gab es historisch im Wesentlichen zwei Siedlungsgebiete, wo überlebende Armenier und Armenierinnen sich niedergelassen haben. Das eine ist die Kleinstadt Sacho, das ist direkt an der Grenze zur Türkei. Da war die größte Gemeinde, die sozusagen einfach knapp hinter der Grenze dann sich niedergelassen hat. Und in Sacho gibt es diese armenisch-apostolische Kirche. Das war lange das Zentrum der Armenier mit etwa 300 Mitgliedern in Irakisch-Kurdistan. Etwas südlich davon, in der Provinz Dohuk, in der Nähe des neu geplanten Flughafens von Dohuk, sind allerdings 6 armenische Dörfer entstanden in den frühen 1920er Jahren, wo sich eben auch Flüchtlinge, Überlebende des Genozids niedergelassen haben. Diese 6 Dörfer sind dann in den 80er Jahren im Zuge der Anfal-Kampagnen, einige davon auch schon früher in den 70er Jahren beim Aufstand von Mullah Mustafa Barzani, wo sich diese Armenier mit den Kurden zusammen gegen das irakische Baath-Regime erhoben haben, zerstört worden. Und die Bevölkerung dieser 6 Dörfer ist überwiegend in die Städte nach Mosul und Bagdad gegangen. Jetzt ist aber nach 2003, nach dem Sturz des Baath-Regimes, mit Beginn dieser konfessionalisierten Bürgerkriege im Irak, die Situation für Christen in dieser Stadt, also vor allem in Mosul und in Bagdad, so schwierig geworden, dass 2 dieser Dörfer wieder zurückgekehrt sind und wieder errichtet worden sind von den Nachkommen dieser Dorfbevölkerung. Das eine Dorf ist Afsrok, das ist deutlich früher zurückgekommen und hat auch eine Kirche mittlerweile. Und weil dieses Dorf deutlich früher zurückgekommen ist als das andere, hat sich dieses Dorf auch stärker sprachlich an seine Umgebung assimiliert. Das sieht man auch an diesem Friedhof des Dorfs. Hier finden wir keine armenischen Schriftzeichen mehr, sondern das ist alles auf Arabisch. Und die Alltagssprache der dortigen Bevölkerung ist mittlerweile Arabisch, teilweise vermischt mit Kurdisch. Beziehungsweise die meisten können beides, Kurmanji und Arabisch. Erst in jüngster Zeit lernen sie auch wieder Armenisch. Sie sind aber immer Christen geblieben und haben sich als Armenier verstanden. Das zweite Dorf, das erst vor 2 Jahren wieder besiedelt worden ist, ist Hafsrek. Und da sind jetzt Armenier zurückgekommen, das Dorf ist wenige Kilometer von dem anderen entfernt, und da sind jetzt Armenier zurückgekommen, die vor allem in Mosul gelebt haben und in der dortigen armenischen Gemeinde die armenische Sprache bewahrt haben. Das heißt, die konnten Armenisch, wo sie zurückgekommen sind in die Region. Und deren Pfarrer und deren Bevölkerung lehrt jetzt die Bevölkerung des Nachbardorfs wieder die armenische Sprache. Also da, wo ich hingekommen bin, 2004, nein, das war heuer zu Ostern, 2014, Entschuldigung, jetzt verwechsel die Dinge schon, das ist von 2014, wurden einige der Häuser auch erst gerade besiedelt. Der Bürgermeister Murat Vardanian ist Bauer, Imker und Parteigänger von Massoud Barzanis, Demokratischer Partei Kurdistans, und sehr stolz auf seine daschnakischen Vorfahren. Ja. Also der hat mir dieses Bild gezeigt von der Großelterngeneration und hat mir erklärt, die haben auch schon gegen die Türken gekämpft. Und da bin ich, wir waren immer Kämpfer, so irgendwie. Hier vielleicht ein interessantes Detail, das ist die armenische Fahne und das ist die Fahne der Partei von Massoud Barzani, also der Regierungspartei, der Demokratischen Partei Kurdistans Irak. Auch diese Gemeinde hat eine kleine neue Kirche, die von einer großteils aus Deutschland finanzierten christlichen Hilfsorganisation KAPNI finanziert worden ist. Und das ist jetzt dieser Gemeindepriester, der eben auch als Armenischlehrer in der Nachbargemeinde aktiv ist. Auch hier eine interessante Fahnenkombination. Das ist die Fahne Kurdistans, die Fahne auch der Autonomieregion Kurdistan im Irak und die armenische Fahne. In Arbil, in der Hauptstadt irakisch-Kurdistans, hat es eigentlich nie eine armenische Gemeinde gegeben. Dort gab es zwar Christen, das waren aber alles aramäischsprachige Christen, Assyrer, verschiedener Konfession, Chaldäer und eben die assyrische Kirche des Ostens. Durch die jüngeren Fluchtbewegungen aus Bagdad und Mosul hat sich dort allerdings eine größere armenische Gemeinde gebildet, ganz besonders seit im Juni 2014 die armenische Gemeinde von Mosul aufgehört hat zu existieren. Ihr wisst, damals hat der sogenannte Islamische Staat Mosul übernommen und alle Christen aus der Stadt ausgewiesen. Der überwiegende Großteil der armenischen Gemeinde von Mossul ist nach Arbil gekommen. Der Priester aus Mossul ist heute Priester in Sacho und dafür ist der Priester aus Sacho nach Arbil gekommen. Natürlich hat die dortige Gemeinde noch keine Kirche gebaut, der hat auch kein Geld dafür, aber sie feiern wöchentlich ihren Gottesdienst. Dieses Bild ist von der Osterliturgie, die sozusagen in Untermiete in einer assyrischen Kirche, in einer neuen assyrischen Kirche in Arbil stattfindet. Und es gibt seit einigen Jahren auch einen armenischen Club, der besteht eben aus einem Haus, das als Treffpunkt fungiert, wo einmal in der Woche Armenischkurs auch für die Kinder stattfindet, wo sich die Männer zum Kartenspiel und zum Taula-Spielen, also zum Backgammon-Spielen treffen und wo eben soziale Feiern der armenischen Gemeinde stattfinden. Wo es mittlerweile eine Kirche gibt, und das ist auch ein Resultat dieser jüngeren Migration aus anderen Teilen des Iraks, aus Mosul und aus Bagdad, ist in der nördlichen Provinzhauptstadt Dohuk, wo diese Kirche vor wenigen Jahren eingeweiht worden ist und auch hier ein Ostergottesdienst in der Surb Nerses Schnorhali Kirche in Dohuk. Hier sehen wir auch zwei wichtige Personen der armenischen Minderheit im irakischen Kurdistan. In der Mitte den Priester von Dohuk. Links davon, also der Herr hier, ist der Abgeordnete der armenischen Minderheit im kurdischen Parlament. Irakisch-Kurdistan hat ein Parlament, das so funktioniert, dass neben den kurdischen Parteien auch Sitze für die Minderheiten reserviert sind, also wo speziell ethnische Minderheiten Sitze haben. Die Turkmenen, die Assyrer, und einen Sitz hat eben auch die armenische Gemeinde und dieser Herr ist der Vertreter der armenischen Gemeinde im irakisch-kurdischen Parlament. Der andere Herr hier ist ein Kurde und kein Armenier. Er ist Abgeordneter der Demokratischen Partei Kurdistans Irak, also der Regierungspartei aus Sacho, Ali Hallo, der sehr gute Beziehungen zur armenischen Gemeinde pflegt. Und da ich zu Ostern in der Region war, möchte ich auch dieses Bild nicht vorenthalten. Das ist ein traditionelles Osteressen der irakischen Armenier. Ich habe da mit einigen anderen Armeniern drüber geredet, die haben das alle nicht gekannt. Also das dürfte wirklich irakisch-armenisch sein. Das sind so Schafdärme in die Reis und Faschiertes eingenäht wird und das dann gekocht wird. Schmeckt sehr gut, wenn man mal, also wenn man es schafft, die Därme zu essen, es zahlt sich aus. Syrisch-Kurdistan ist das Gebiet, in dem die größten verbliebenen armenischen Gemeinden zu finden sind. Das liegt eben auch daran, dass dort nicht nur Leute hingeflüchtet sind, sondern auch Leute wirklich hindeportiert worden sind. Also das Gebiet nördlich von der Ressort, wo die Deportationszüge hingegangen sind, insbesondere in der größten syrisch-kurdischen Stadt in Kamischli, auf Arabisch, auf Kurdisch Kamischlo, gibt es eine sehr große armenische Gemeinde. Und das hier ist der Neubau der Kirche, der allerdings durch den Bürgerkrieg etwas stockt, nämlich der armenisch-apostolischen Kirche. Das Interessante in Kamischli ist, dass ja die Stadt heute quasi geteilt ist zwischen dem Regime und den Kurden. Es gibt sozusagen eine friedliche Koexistenz zwischen Regime und Kurden. Manche Teile der Stadt werden vom Regime verwaltet, wie vor allem die strategisch wichtigen Teile wie der Flughafen, der Bahnhof, einige Amtsgebäude und das Grenztor und das arabische Viertel, andere Teile von den Kurden. Und manche Teile werden gemeinsam verwaltet. Dieses Stadtzentrum, das gemeinsam verwaltet wird, ist auch gleichzeitig der Ort, wo die armenischen Kirchen stehen. Und die armenischen Gemeinden in Kamischlo sind bis heute sehr loyal gegenüber dem Baath-Regime von Bashar al-Assad. Da Das sieht man auch daran, also wenn man, davon habe ich kein Foto, weil das war Gegenlichtaufnahme sozusagen, wenn man dorthin fährt, auf der anderen Seite sieht man eine lebensgroße Pappfigur von Hafez al-Assad, also vom Vater des jetzigen Präsidenten, auf dem Gemeindezentrum oben aufgepfropft. Und wenn man mit den Leuten dort, also mit den Offiziellen der Gemeinde spricht, dann tun sie so, als wäre unter dem Baath-Regime alles in Ordnung gewesen und als wäre sozusagen das Problem erst jetzt gekommen. Es gibt dort auch eine Gedenkstätte für die Opfer des Genozids. Das ist das, was ihr auch auf dem Plakat oben für die Veranstaltung heute gesehen habt. Und neben der armenisch-apostolischen Kirche gibt es auch eine armenisch-katholische Kirche, die zwar deutlich kleiner ist, aber es ist eine funktionierende armenisch-katholische Kirchengemeinde. Auch dort gibt es eine Facebook-Seite der armenisch-katholischen Gemeinde. Und was daran interessant ist, ist jetzt, dass wir hier einige Bilder von den Gedenkfeiern von heuer im April zum 100. Jahrestag des Genozids sehen. Und auch hier haben wir wieder diese politisch eindeutigen Kundmachungen, nämlich dass wir hier die syrische Fahne haben, und zwar in der Form, wie sie vom syrischen Regime verwendet wird. Nicht in der Form, wie sie von Oppositionsgruppen verwendet wird, aber auch natürlich die armenische Fahne. Auch am 24. April 2014, also zum 99. Gedenktag, gab es eine große Gedenkfeier mit einer Demonstration durch das Stadtzentrum von Kamischli. Auch hier sehen wir wieder die syrische Fahne. Detto hier. Auch heuer gab es ein großes Gedenken zum 100. Jahrestag. Das ist jetzt ein Foto, das nicht von mir ist, sondern auch von der Gemeinde in Kamischli. Anders ist die Situation, was die politischen Loyalitäten betrifft, in Derik. Das ist jetzt ein anderes Derik wie das in der Türkei. Das ist in der Cesire, also im Kanton Cesire, und dort gibt es eine kleine armenisch-apostolische Gemeinde. Dort habe ich ein längeres Interview auch mit dem Priester gemacht. Und dieser ist wiederum sehr loyal gegenüber den Kurden. Meine These dazu ist, dass die Armenier in Syrien im Moment sich sehr, sehr massiv von den dschihadistischen Gruppen bedroht fühlen und dass quasi und die Loyalität gegenüber den jeweils Herrschenden von den Gemeindeführungen als Strategie verwendet wird, um eben als kleine Minderheit überleben zu können. Und genau das ist jetzt die Frage, wie wird es weitergehen mit den armenischen Gemeinden, ganz besonders in Syrisch-Kurdistan, aber auch teilweise in Irakisch-Kurdistan. Viele sehen dort nicht mehr ihre Zukunft, ganz besonders durch das Vordringen und die Verfestigung des Islamischen Staates und anderer dschihadistischer Gruppen in der Region. Das ist die armenische Kirche von Tal Abyad auf Arabisch, auf Kurdisch Girespi, eine Stadt, die eine leichte Mehrheit der Araber hat, aber auch relativ viele Kurden in der Stadt eben. Und diese Stadt liegt zwischen den Kantonen Kobani und Cizre. Und bis zum Juni 2014 war diese Stadt unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates. Im Juni 2015 haben kurdische Einheiten der Volksverteidigungseinheiten und Frauenverteidigungseinheiten, YPG und YPG, in einem Bündnis mit säkularen Einheiten der Freien Syrischen Armee diese Stadt erobert und damit einen Korridor zwischen dem Kanton Cizre und dem Kanton Kobani geschaffen und damit auch gleichzeitig den Hauptnachschubweg des sogenannten Islamischen Staates von der Türkei Richtung Raqqa abgeschnitten. Das war auch die Stadt, über die meisten österreichischen Dschihadisten zum Beispiel in den sogenannten Islamischen Staat gegangen sind. Die armenische Kirche in dieser Stadt, die vorher so ausgesehen hat, hat danach so ausgesehen. Die neuen kurdischen Machthaber sprechen davon, dass sie die Kirche wieder herrichten wollen. Die Armenier der Stadt sind allerdings großteils weg und ich zweifle daran, dass es hier noch einmal ein armenisches Gemeindeleben geben wird. Ich möchte schließen mit zwei persönlichen Fotos, die für mich sehr viel über diese Migrations- und Fluchtbewegung sagen. Ich habe vor einem Jahr ungefähr in Mardin diesen jungen Mann kennengelernt. Das Bild hier ist in Mardin. Da ist er gerade relativ neu aus Kamischli geflüchtet und hat versucht, nach Europa zu kommen, ist schon einmal gescheitert und ist dann in Mardin hängen geblieben. Das ist ein armenisch-katholischer Student aus Kamischli, Fadi. Und Fadi hat früher Theologie in Rom studiert, hat das aber aufgegeben, ist zurück nach Kamischli gegangen und hat hier eine Zeit lang in einer chaldäischen Kirche dann in Mardin dann in einer chaldäischen Kirche als Fremdenführer überleben können, wollte aber immer nach Europa und sah keine Zukunft mehr für die Armenier in Syrien. Er sah keine Zukunft mehr, weil die dschihadistischen Gruppen die armenischen Gemeinden bedrohen. Er sah aber auch keine Zukunft, weil die Armenier in dieser Situation sich so stark an das Regime angelehnt haben und ihm klar war, dass das Regime fallen wird. Er war einer der Armenier, die scharfe Kritik an den massiven Menschenrechtsverletzungen des Regimes und an der Kriegsführung des Regimes geübt haben. Er hat mir erzählt, dass er selbst innerhalb seiner eigenen Familie teilweise massive Probleme bekommen hat aufgrund dieser Kritik. Ich habe ihm dann geholfen, nach Europa zu kommen und habe ihn dann auch teilweise selbst dann mit dem Auto abgeholt. Und das Foto hier unten ist in meinem Garten in Wien, wo er dann endlich angekommen ist nach langen Fußmärschen und eben Autofahrten mit mir. Heute ist er Asylwerber in Deutschland und sieht keine Chance mehr für sich und keine Zukunft mehr für sich und die armenischen Gemeinden in Syrien. Er ist kein Einzelfall, es gibt ganz viele wie ihn, die in den letzten 2 Jahren versucht haben, aus Syrien wegzukommen, die teilweise nach Armenien gegangen sind, aber viele von denen, die nach Armenien gehen, finden auch dort keine ökonomische Zukunft, fühlen sich dort extrem fremd und versuchen dann wieder von Armenien nach Westeuropa zu kommen. Und andere sitzen in der Türkei fest, aber die Türkei ist für die armenischen Gemeinden bis heute noch, für viele zumindest, ein Feindesland und sie versuchen weiter nach Europa zu kommen. Etwas ausführlicher als das, was ich euch heute hier erzählt habe, könnt ihr einen Beitrag dann im gerade im Erscheinen begriffenen Wiener Jahrbuch für kurdische Studien 2015, das ist schon das dritte solche Jahrbuch, nachlesen. Wo ich diese Besuche in den armenischen Gemeinden in Kurdistan noch etwas näher beschreibe und die Geschichte dieser Gemeinden. Ich hoffe, dass ich mit diesen Recherchen in den letzten 2 Jahren nicht sozusagen eine archäologische Notgrabung geleistet habe und die letzte Epoche Westarmeniens in der Herkunftsregion dokumentiert habe, sondern dass die eine oder andere Gemeinde auch wirklich überleben kann. Sehr viel Optimismus habe ich bei den Armeniern, die in der Region sind, diesbezüglich nicht erlebt. Da geht es nicht nur um die politischen und militärischen Probleme in Syrien, sondern selbst in der Gemeinde in Mardin hat mir der Diakon erzählt, dass er sich überlegt, wegzugehen, weil er zum Beispiel unter einer Gemeinde mit 50 Leuten keine Frau findet. Die Gemeinde ist einfach zu klein. Und als ich ihn gefragt habe, ob er glaubt, dass wenn er ein alter Mann ist, es noch eine armenische Gemeinde in Mardin gibt, hat er bitter aufgelacht und gesagt, mit Sicherheit nicht. Gut, jetzt stehe ich für Fragen und Anregungen von eurer Seite gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, Thomas, für den spannenden Vortrag und die Einblicke in den Versuch zu überleben dieser Minderheiten. Und der Vortrag hat auch sehr schön gezeigt, wie diese Themen, die uns hier in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt haben, also Flüchtlingsbewegungen, die Bürgerkriege im Nahen Osten, wie die auch mit historischen Themen zusammenhängen und alles, ja, Geschichte hat auch. Ich hoffe, die Geschichte hier wird ein gutes Ende nehmen. Bitte gerne Wortmeldungen, Fragen, Anmerkungen. Wir haben ein Saalmikro dort hinten auch. Sonst stelle ich mal eine erste Frage. Wie schaut es eigentlich aus mit den anderen dschihadistischen Gruppen in Syrien, also Al-Nusra-Front und Islamische Front und so? Verfolgen die die christliche Bevölkerung auch so massiv wie der IS oder nicht unbedingt?
Von Seiten der Jabhat al-Nusra hat es schon Angriffe auf diese armenische Enklave Kassab gegeben, also an der Küste also an der Grenze zur Türkei und an der Küste im Nordwesten Syriens. Und die meisten Armenier konnten da rechtzeitig fliehen. Einige sind auch verschleppt worden und dann auf türkischem Staatsgebiet wieder aufgetaucht. Also die Jabhat al-Nusra hat die Leute in die Türkei verschleppt und wurde offenbar von den türkischen Behörden nicht daran gehindert. Also von der Jabhat al-Nusra ist nicht viel anderes zu erwarten als vom IS. Die anderen gemäßigteren Gruppen agieren hier anders. Ja. Also ich habe mit Leuten von der Islamischen Front zum Beispiel gesprochen, die sagen ganz offen, also mit den Christen haben wir kein Problem, die können von mir aus in Zukunft auch hohe Staatsämter haben. Wir haben ein Problem mit den Alawiten und Schiiten, ja, die hassen wir. Also die, die sozusagen, wo die Herrscherfamilie auch herkommt. Und wir sind auch jetzt von der Seite zumindest keine systematischen Angriffe auf Christinnen und Christen bekannt. Einzelne Übergriffe hat es gegen alle Gruppen in Syrien gegeben und die gibt es auch ständig gegen alle Gruppen in Syrien. Aber die Christen leiden natürlich auch zusätzlich sozusagen zur Bedrohung von den Dschihadisten unter dem alle Syrer leiden, ja, nämlich unter dem Krieg. Wenn eine Fassbombe des Regimes auf Aleppo fällt, schaut diese Bombe nicht auf wen sie fällt, sondern sie fällt halt auf die, die da sind. Also es gibt neben sozusagen der dschihadistischen Bedrohung für die Christen auch den ganz normalen Kriegswahnsinn, wie für alle anderen Syrer, warum man aus Syrien fliehen möchte.
Genau, drum wurde das offizielle österreichische Ansinnen, nur christliche Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen, zu Recht stark kritisiert, weil natürlich sind sie sehr verfolgt, aber nicht die einzigen. Hier meine Frage, bitte.
Und zwar, der Genozid, war das nicht eher ein wirtschaftliches, also zwischen Russland und dem Osmanischen Reich? Also damals waren ja die Aufstände, die Osmanen haben behauptet, dass die Armenier also Aufstände gemacht haben und dadurch eigentlich die Genozide entstanden sind, weil sie mit Russland kooperieren. Aber war das nicht eher ein wirtschaftliches Problem vom Osmanischen Reich durch den Krieg, dass sie das ganze Schatz von den Armeniern angeeignet haben?
Naja, man beraubt, also auch die Nazis haben die Juden noch beraubt, bevor sie ermordet haben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der Raub das zentrale Motiv war. Wenn man sich anschaut, wie türkisch-nationalistische Autoren schon Ende des 19. Jahrhunderts über die Armenier geschrieben haben, dann gibt es da schon Parallelen auch etwa zum europäischen Antisemitismus. Also die Armenier wurden sozusagen als parasitäre, heimatlose Gesellen bezeichnet, die auch mit der Zirkulationssphäre des Kapitalismus identifiziert worden sind. Ja, also die Geldwucherer und so weiter und so fort. Ja, also da gab es schon auch eine ideologische Basis für das, was danach geschehen ist. Es gab natürlich eine gewisse Notwendigkeit aus Sicht des Osmanischen Reichs, die aus dem Grenzgebiet wegzubringen, eine Notwendigkeit, aber damit lässt sich auch die Vernichtung noch nicht argumentieren. Also das würde ich schon tatsächlich als letztlich auch ideologisch bedingten Massenmord bezeichnen.
Ich würde da gerade gerne eine Frage anschließen. Provokant gefragt, oft haben ja Geschichtsfälschungen, wie es die offizielle Türkei in Bezug auf den Genozid macht, ja auch kleine Körnchen Wahrheit. Was sind denn so die historischen Tatsachen, die von der offiziellen türkischen Geschichtsschreibung hergenommen werden und verdreht oder aufgebauscht oder auf was basiert die Umdeutung der Geschichte?
Das türkisch-nationalistische Narrativ basiert sehr stark darauf, dass sozusagen ein legitimes Interesse des Osmanischen Reiches bestanden hätte, durch den Krieg hier eine illoyale Bevölkerung, die eben mit den Russen kooperiert hätte, wegzubringen, um dort eben, um zu verhindern, dass sozusagen hinter der Frontlinie pro-russische Guerilla-Einheiten entstehen. Dass es unter den Armeniern Sympathien für die Russen gegeben hat in diesem Krieg, allein schon, weil sie eben gegen das Osmanische Reich waren, das ist richtig. Ja. Und es gab die Armenische Revolutionäre Föderation und es gab natürlich das Ansinnen unter den Armeniern, einen armenischen Nationalstaat zu schaffen. Das ist nicht völlig unrichtig. Aber vernichtet wurden natürlich alle Armenier und nicht nur jene, die mit den Daschnaken so einen Nationalstaat errichten wollten. Was sozusagen auch ein wahrer Kern der türkischen Geschichte ist, ist, dass als nach der Niederlage des Osmanischen Reichs dann die Russen und die Armenier gemeinsam in diese Gebiete nachgerückt sind, dass es schon auch einzelne Übergriffe und Massaker und Racheakte an der osmanischen, also an der muslimisch-osmanischen Bevölkerung gegeben hat. Nur dass die Darstellung sozusagen, dass das quasi eine Zeit gewesen wäre, wo halt jeder jedem Böses getan hat und wo es keinen systematisch organisierten Genozid gegeben hätte, die ist falsch. Ja. Es gab tatsächlich offenbar einen Beschluss der jungtürkischen Regierung, die Vernichtung umzusetzen und die Leute in die Wüste und in den Tod zu deportieren. Und einen solchen Beschluss gab es nie von armenischer Seite gegen die türkische Regierung oder gegen die muslimische Bevölkerung in dieser Region, sondern es gab Racheakte und es gab Widerstand gegen die Deportation und der war natürlich auch bewaffnet. Jetzt gibt es zwei
genau.
Weiß nicht, vielleicht ist es untergegangen oder ich habe es nicht genau gehört, so in diesem Teil, der jetzt als Westarmenien, armenisches Gebiet bezeichnet wurde, wie viele armenische, das kann man schätzen, wie viele armenische Menschen, wie viel Bevölkerung es insgesamt gibt, beziehungsweise West und Ost zusammen? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite ist, also ich habe so aus diesen Bildern entnommen, es gibt eine gewisses Revival, es gibt gewisse Gemeinden, die sich wieder bilden oder es gibt Leute, die rekonvertieren, die Sprache wieder lernen. Es gibt was und es ist, habe ich gehört, vor allem in Syrien, aber ganz, ganz stark gefährdet, also diese armenischen Gemeinden durch den Krieg. Da scheint es aber dann noch andere Punkte zu geben, warum die Armenierinnen und Armenier keine Zukunft sehen in den Ländern, in denen sie jetzt leben, die nicht unbedingt nur mit dem Krieg zu tun haben oder unbedingt nur damit, dass sie keine in ihrer eigenen kleinen Gemeinde niemanden mehr finden, mit dem sie leben können, heiraten können, Kinder haben können. Ja, also es ist so eine Mischung, wie soll ich sagen, so ein zwiespältiges Bild eigentlich, oder?
Ja, die Gemeinden in Syrien waren eigentlich immer groß genug. Ja, die hatten ein aktives Gemeindeleben, also zumindest die es jetzt noch gegeben hat. Aber die Leute flüchten jetzt, ja, aus einer aus einer Vielzahl von Gründen. Was die Türkei betrifft, es ist sehr schwer zu sagen, wie viele Menschen armenischer Abstammung es in der Türkei noch gibt. Ja, also es gibt ganz viele, und das wurde ja erst in den letzten Jahren wieder zum Thema, die wissen, dass in ihrer Familie eben so eine Armenierin geheiratet worden ist und sie sozusagen von der weiblichen Seite her armenischer Abstammung sind. Und teilweise haben diese Frauen ja auch ihre armenische Identität interessanterweise in der weiblichen Linie weitervererbt. Also diese Frauen, die da durch Heirat, manchmal auch Heirat, Blutsvergewaltigung gerettet worden sind, haben teilweise ihren Töchtern diese Geschichten erzählt, aber nicht ihren Söhnen. Und teilweise ist das sozusagen gibt's da in der weiblichen Linie quasi ein anderes ethnisches Bewusstsein wie in der männlichen Linie in dieser Familie. Und viele von den wenigen armenischen Familien, die das Ganze überlebt haben, haben ihr Armeniertum sprachlich und religiös verloren, auch aus Assimilationsdruck, waren aber in den Dörfern trotzdem weiter als Armenier bekannt. Ja, also ich kenne einen Kurden aus Dersim, also sasersprachig, der sagt, wir waren immer die Armenier im Dorf. Ja, es war ganz klar, unsere Familie ist armenisch und das war auch kein Problem, es sei denn, es gab einen Streit zwischen unserer Familie und einer anderen oder zwischen jemand von unserer Familie oder einer anderen, dann waren wir plötzlich die dreckigen Armenier. Und dann hat uns niemand geholfen. Und der bekennt sich jetzt auch wieder zu seinem Armeniertum, aber er ist Atheist und sieht keinen Grund, zu dem zu konvertieren und lernt auch jetzt nicht Armenisch. Aber solche Personen gibt es relativ viele. Manche gehen davon aus, dass das bis zu 1 Million Menschen in der Türkei sind. Ja. Aber die haben sich natürlich vermischt mit kurdischer, türkischer Bevölkerung und so weiter. Leute, die jetzt tatsächlich noch Armenier im engeren Sinne sind, gibt es in der Türkei ungefähr 60.000 in Istanbul und einige hundert sonst wo. Aber es ist ein Dorf in Wakafla eben, ja, und es sind die 50 in Mardin und dann gibt es wirklich noch einzelne Familien verstreut, aber ja, es gibt in Antakya eine kleine Gemeinde in Iskenderun, also in diesem arabischsprachigen Gebiet der Provinz Hatay. Aber sonst sind die Gemeinden verschwunden und zwar nicht alle 1915, sondern viele sind dann in den 50er und 60er Jahren auch erst verschwunden, wo auch durch die politischen Unruhen in der Türkei, die kleinen Minderheiten keinen Spielraum mehr hatten und die sind dann teilweise nach Istanbul gegangen, in die dortige armenische Gemeinde oder nach Westeuropa. Es gibt auch in der klassischen Gastarbeitermigration in Österreich einige Armenier, die auf diesem Weg nach Österreich gekommen sind.
Da hatten wir eine Frage.
Eine ganz andere Frage. Mich würde interessieren, die Aleviten in Syrien. Inwieweit unterscheiden Sie sich von den Aleviten von Hacı Bektaş?
Die syrischen Alawiten, nicht Aleviten, das ist ein wichtiger Unterschied, sind religiös eine völlig andere Gruppe. Sie sind zwar wie die Aleviten, die anatolischen Aleviten, eine Heterodoxie der Zwölfer Schia, also sie kommen sozusagen, haben eine gewisse Verbindung mit der Zwölfer Schia, haben aber eine andere Form der Heterodoxie herausgebildet. Ja, also die Alawiten in Syrien zum Beispiel glauben an eine Lichtseele, deren Teile die männlichen Alawiten in sich tragen. Und die Frauen gebären eigentlich nur sozusagen diese Träger der Lichtseele und werden deshalb auch nicht in die Geheimnisse der Religion eingeweiht. Die Alawiten als Geheimreligion sozusagen weihen ihre männlichen Mitglieder mit 14, 15 Jahren in die Geheimnisse der alawitischen Religion ein. Die Frauen wissen nur einige ganz wenige oberflächliche Praktiken und haben auch nicht die Pflicht, sozusagen religiöse reden oder irgendetwas durchzuführen, weil sie ohnehin nicht Anteil an dieser Lichtseele haben. Die Sache ist allerdings etwas komplizierter, weil die, es gibt auch in der Türkei Alawiten, / Nusairier, es gibt auch die Bezeichnung Nusairier für sie, aber das lehnen die meisten Alawiten als Eigenbezeichnung ab, weil Ibn Nusair zwar ein wichtiger Gelehrter für sie war, aber eben nicht der Begründer der Religion. Und die türkischen Alawiten sprechen aber Arabisch und sind in dieser Region Antakya zu Hause. Und im Türkischen werden die als Arab-Aleviler bezeichnet, also als arabische Aleviten. Sind aber, wie gesagt, religiös etwas anders wie die anatolischen Aleviten, die Sasaki, türkisch und in einer kleinen Minderheit auch Kurmanji sprechen. Und dort gibt es zum Beispiel, also bei den Aleviten gibt es zum Beispiel eine rituelle Gleichheit von Männern und Frauen. Ja, also da sind Frauen und Männer gleichermaßen Träger von Seele und nicht nur die Männer.
Wir haben hier noch eine Wortmeldung, glaube ich. Ja. Und wir haben auch eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern und eine Lehrerin hier vom Daumener Gymnasium, die eine Schulpartnerschaft haben mit einer armenischen Schule. Vielleicht möchte nachher jemand von euch auch kurz was erzählen von euren Erfahrungen. Überlegt mal während der nächsten Wortmeldung, würde mich sehr freuen. Bitte.
Ja, im Bilde haben wir vorhin von der Direk und Sur-Städte was gesehen in Türkei. Und dort herrscht, vor ein paar Tagen Ausgangssperren verhängt worden. Und dort wurden auch die Städte, die Moscheen und Kirchen, alles völlig zerstört durch den türkischen Staat. Der hat die ganze Stadt bombardiert, sagen wir so. Und da haben wir auch gesehen, dass es Kirchen gegeben hat. Und meine Frage wäre, ob die Kirchen noch stehen.
Ich habe leider auch keine aktuellen Infos, wie es mit den Kirchen jetzt in Diyarbakır ausschaut. Ich glaube nicht, dass sie in ihrer Substanz beschädigt worden sind. Ja. Also was ich an Bildern gesehen habe von Häusern jetzt in Diyarbakır, ist, dass es Einschusslöcher gibt, aber jetzt kein Bombardement in dem Sinn. Ja. Aber eins ist schon klar, ja. Also wie dieser Krieg im Moment eskaliert, nämlich diesmal nicht einmal nur in den Bergen, sondern auch in den Städten. Das wird für die kleineren Minderheiten noch viel fataler als für die Kurden, die zumindest gut organisiert sind. Und wenn das jetzt die Zukunft in Türkisch-Kurdistan ist, dann werden wir wahrscheinlich das Ende der verbliebenen armenischen Gemeinden und auch das Ende dieses Revivals und vielleicht nicht nur der armenischen Gemeinden, sondern auch die verbliebenen aramäischsprachigen christlichen Gemeinden in Mardin und Midyat, im Turabdin, möglicherweise noch sehr viel schneller erleben.
Ja, ich wollte wissen, wie viele Armenier sind eigentlich nach Westeuropa und Nordamerika geflüchtet und wird dort die armenische Sprache noch gepflegt oder sind sie schon völlig assimiliert?
Ich muss jetzt gestehen, dass ich hier keine genauen Zahlen weiß und ich bin mir auch nicht sicher, ob die irgendwo seriös dokumentiert worden sind. Aber es gibt eine ziemlich große Zahl in Frankreich. Da gibt es fast eine Million insgesamt heute. In Kanada gibt es eine recht große Community. In den meisten Gemeinden wird die westarmenische Sprache schon als Zweitsprache zumindest noch versucht weiterzugeben. Ich kenne in Wien einige Armenier aus dieser alten armenischen Diaspora, die eben als Nachkommen von den Überlebenden von 1915 bestehen. Und da gibt es schon Leute in meiner Generation, die noch gut Armenisch können. Es gibt aber auch welche, die es nicht können. Ja, also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie viele das tatsächlich noch können, aber es wird zum Beispiel in der Mechitaristenkirche, also in der armenisch-katholischen Kirche in Wien, von einer Frau einmal in der Woche Armenischunterricht gehalten. Mittlerweile ist es allerdings so, dass in Wien deutlich mehr Ostarmenier sind wie Westarmenier, weil es deutlich mehr Migranten aus der Republik, die Republik Armenien ist ja zwar ein unabhängiger Staat, aber verliert ständig an Bevölkerung, weil die Leute aus wirtschaftlichen und politischen Gründen nach Europa, Westeuropa migrieren. Und die ostarmenische Bevölkerung in Wien zum Beispiel ist mittlerweile deutlich größer als die westarmenische. Und die sprechen dann auch die andere Form, eben das Armenische der Republik Armenien, das Ostarmenische.
Ich habe eine Frage zur Sprache. Können die sich unterhalten?
Also ich kann leider beide Varianten nicht und habe von Armeniern sehr Unterschiedliches darüber gehört. Das Westarmenische ist scheinbar eine ältere Form als das Ostarmenische und es dürfte für Westarmenier einfacher sein, das Ostarmenische zu verstehen als umgekehrt. Aber es scheint schon so zu sein, dass wenn man eine der beiden Formen kann und die andere länger hört und schon sozusagen dem öfters ausgesetzt ist, der anderen Variante, dass man es dann im Kern verstehen kann, aber dass es schon stark divergiert. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn man vielleicht Vorarlbergerisch und Ostösterreichisch schreiben würde, ja, und nicht nur sprechen würde. Und man sich dann, die Vorarlberger verstehen die Ostösterreicher auch leichter und umgekehrt ein Wiener mit dem Vorarlberger Dialekt tut sie schwerer.
Danke.
Bitte.
Okay, wir hatten hier noch einmal eine Wortmeldung.
Also meine Eltern kommen von Dersim, mhm, und wir haben in Dersim, in unserem Dorf, haben wir Steinböcke in die Friedhöfen. Mhm. Wissen Sie vielleicht, was das für eine Bedeutung hat? Es sind auch komische Zeichen, aber die meisten Leute wissen das nicht.
Müsste man genauer anschauen. Es gibt es könnte einen Zusammenhang mit Jesiden haben. Ja? Es gibt teilweise so Tiermotive auf jesidischen Friedhöfen, müsste man sich genauer anschauen. Also seriös kann ich das so ad hoc nicht sagen. Würde mich aber interessieren, wo das ist und vielleicht können wir da mal dem ein bisschen nachgehen. Aber was auf jeden Fall schon ein Faktum ist, ist, dass gerade in Dersim relativ große armenische Gemeinden existiert haben. Ja. Und viele von denen auch überlebt haben. Viele Dörfer, in denen heute auch alevitische Sasa leben, früher armenische Dörfer sind. Also das kann schon ein Zusammenhang sein. Aber leider weiß ich das nicht. Ja. Wenn mich interessiert, kann ich dir meine E-Mail-Adresse geben und du schickst mir es mal und ich schaue es mir mal an.
Also die kommen danach mit dem Militär und nehmen Sachen mit, also mit den Steinböcke und so. Also ich denke, dass in der Zukunft sowas nicht mehr geben wird.
Schick's mir mal, die komischen Zeichen kann ich auf jeden Fall zuordnen, welche Sprache die sind. Ja. Ich gebe dir nachher meine E-Mail-Adresse, vielleicht können wir darüber in Kontakt treten.
Weil ich habe gefragt, dass das sind auf kurdische, also Grab, also Gräber oben, sind aber von den Armeniern gekauft worden, früher. Mhm. Weil die armenischen Gräber sind jetzt alle also aufgemacht worden, die haben Schätze gesucht. In unserem Dorf, da gibt es nichts mehr.
Reden wir nachher drüber, würde mich interessieren. Ja?
Vom Dornbirner Gymnasium, eine Wortmeldung bitte.
Also ich war auch in Armenien im Rahmen des Austauschs. Also das findet dann immer über 2 Jahre statt. Ein Jahr kommen sie her, ein Jahr gehen wir hin. Und ich war im Jahr 2014, war ich auch dort und wir haben also jeder Schüler selber bei einer Gastfamilie gewohnt und dadurch haben wir eigentlich auch sehr viel gesehen und auch die Lebensweise und die Umstände besser kennenlernen können, wie wenn wir jetzt in einem Hotel gewohnt hätten. Was besonders war, war, dass auch gerade die Jugendlichen in unserem Alter sich sehr gut ausgekannt haben mit dem Thema und uns auch sehr viele Geschichten und Dinge erzählt haben darüber. Und ich schreibe, also ich bin jetzt auch in der Matura-Klasse und schreibe auch jetzt meine VWA über dieses Thema und habe mit den letztjährigen Leuten, die hergekommen sind, auch eine Diskussion geführt. Und also auch sie haben sich sehr gut ausgekannt und haben mir schon viel weitergeholfen, was das angeht.
Danke. Mhm. Ja, in Armenien gehört natürlich der Genozid zum Kernbestand der Nationalgeschichtsschreibung. Ja? Und auch und man sieht sich in der Republik Armenien sozusagen auch als Staat der Überlebenden, wobei das historisch natürlich nicht ganz richtig ist, muss man sagen. Ja? Weil die meisten Bewohner der heutigen Republik Armenien keine Nachkommen von den westarmenischen, also von der westarmenischen Bevölkerung des Osmanischen Reiches ist, sondern eben ostarmenische Bevölkerung, die traditionell unter dem Einfluss des Irans gestanden sind und nicht unter dem Einfluss des Osmanischen Reichs. Also die wirklichen Nachkommen sind eher tatsächlich in der französischen Diaspora, im Libanon ganz besonders stark und in Syrien zu finden. Aber für das armenische Nationalbewusstsein sozusagen hat der Genozid natürlich eine sehr zentrale Rolle. Und er wird teilweise auch, wie ich finde, missbraucht im Konflikt mit Aserbaidschan als Argumentationsgrundlage für die Besetzung eines Gebietes, das nicht nur Azach, also Nagorno-Karabach, umfasst, sondern ein Viertel des aserischen Staatsgebietes. Und da spielt sozusagen aber der Genozid von 1915 eine ähnliche Legitimierungsrolle für den armenischen Nationalismus, wie zum Beispiel die Shoah für Israel.
So hat jeder Nationalstaat seine Mythen.
Ja.
Und eine eigene Gesichtsschreibung. Mich würde noch interessieren, seit wann gibt es denn diese Partnerschaft und warum gerade Armenien?
Ja, also ich bin die betreuende Lehrerin dieser Partnerschaft. Die Partnerschaft gibt es seit 2009. Es kam durch eine Anfrage über die Caritas und den Landesschulrat an uns. Wir vom BG Dornbirn sind UNESCO-Schule. Und da hat eine Deutschlehrerin aus der Stadt Gümri, das ist die zweitgrößte Stadt in Armenien, hat eine Schule gesucht, die mit ihr eine Partnerschaft eingehen möchte. Und so haben wir uns dann bereit erklärt, mehr oder weniger zufällig, weil wir gerade in diesem Bewerbungsverfahren waren. Und wer sowas eingereicht hat, weiß, man muss da immer Vorzeigeprojekte präsentieren. Und so sind wir da eigentlich zufällig reingeschlittert und haben dann uns im Rahmen eines EU-Projekts, habe ich die Lehrerin kennengelernt, in Litauen interessanterweise. Und dann haben wir einfach gestartet und die Armenier eingeladen. Und seither waren die Armenier dreimal in Dornbirn und zwei Schülergruppen waren bereits in Armenien. Und wir haben jetzt auch gemerkt, dass uns dieses Thema Genozid auch in der Schule immer wieder berührt. Wir machen es im Unterricht durch, gerade immer um den 24. April, hatten heuer auch, nachdem im ganzen Land sonst nichts stattgefunden hat, eine Gedenkveranstaltung veranstaltet bei uns im Festsaal vom BG Dornbirn mit sehr großer Aufregung. Also das war wirklich für uns eine sehr herausfordernde Geschichte, weil im Vorfeld, ich denke, manche haben es mitbekommen, Demonstrationen stattgefunden haben von türkischen nationalistischen Gruppierungen, als ein Gedenkgottesdienst im Schoren stattgefunden hat. Und wir hatten dann direkt am 24. unsere Veranstaltung mit Filmpräsentation, einem Vortrag von Hüseyin Çiçek und anschließender Diskussion. Und wir waren sehr nervös, waren fast knapp vor der Absage, weil wir so viel Druck bekommen haben, auch die vom türkischen Konsulat und allen möglichen Institutionen, die da intervenieren wollten, und haben uns dann entschieden, wir wagen es doch unter Schutz der Polizei und des Verfassungsschutzes. Kam dann diese Veranstaltung zustande, es war alles friedlich und darüber waren wir sehr glücklich, auch dank vieler, die hier auch sind und mitgeholfen haben, dass das so ablaufen hat können. Ja, ich glaube, es war ein Zeichen, in Solidarität mit unseren armenischen Freunden, hätten nie gedacht, dass das zu einem Staatsakt auswächst, haben aber gemerkt, dass das Thema und das Verständnis der Geschichte für manche türkischstämmigen Migranten sehr, sehr schwierig ist, und haben aber im Gegensatz dazu auch Gastgeschwister gehabt, die Kurden sind, die sich sehr bemühen um eine Verständigung mit den Armeniern und sie aufgenommen haben, alle eingeladen haben, also hier auf menschlicher Ebene sehr, sehr viel Begegnungsräume eröffnen konnten, abseits dieser großen politischen und historischen Fragen.
Super. Ja, alles Gute weiterhin bei dem Projekt. Spannend.
Gut, dann danke auch für diesen Input und vielleicht
eine Abschlussfrage noch, Abschlussstatement. Bitte.
Danke. Wegen dieser IS-Problematik hätte ich eine Frage. Und zwar in einem Ihrer früheren Vorträge in Weiler haben Sie mal erwähnt gehabt, dass in Syrien ein einziges alevitisches Dorf existiert. Und also ich bin ja Alevite, Sie kennen mich ja. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie Informationen über diesen Dorf haben, weil, wie Sie es schon vorhin erwähnt haben, die IS geht ja gezielt auf die Schiiten, Alawiten und die Aleviten. Und auch in der Türkei habe ich das letztes Jahr erlebt. Also ich war in Erzincan, ich komme aus dem Anatolien. Und hier sind auch IS-Gruppen wirklich, also die laufen frei rum. Die türkische Regierung, die unterstützt sie ja. Das ist ja bekannt. Und seit frühestem sind ja zwei sehr berühmte Journalisten, jetzt verhaftet worden durch die türkische Regierung. Und mich würde eben dieser eine alevitische Dorf interessieren, zum einen, und zum anderen, sowohl die Armenier als auch die Aleviten haben viele Massaker schon erlitten. Wie sehen Sie die Gefahr? Ich meine, die IS, die treibt ja ihren Wahnsinn jetzt nicht nur in der Türkei und in Syrien und Irak, sondern auch mittlerweile jetzt mitten in Europa. Ja.
Ja, na, für den IS sind alle, die nicht so sind wie sie selbst, ganz besonders vermeintliche Apostaten, ja, also vom Islam abgefallene, so Sondergruppen des Islam. Ja. Ich weiß, da gibt es unter den Aleviten auch Diskussionen darüber, ob sie überhaupt islamisch sind oder nicht, aber all das sozusagen ist für sie ganz besonders böse, noch böser als die Christen. Ja. Es gibt ja im IS in Raqqa sogar noch eine armenische Restgemeinde, die sich durch die Zahlung der Kopfsteuer, der Jizya, eine extrem prekäre Existenz unter Herrschaft des IS erkauft. So etwas wäre für heterodoxe Gruppen des Islam, für Schiiten, für normale Mainstream-Schiiten, aber auch für Aleviten und Alawiten undenkbar. Dieses alevitische Dorf, das es in Syrien gibt, ist zum Glück im kurdischen Kanton Afrin. Das heißt, das Dorf ist relativ gut von der kurdischen Kantonsverwaltung, der YPG und der YPJ, geschützt, also den kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten. Und in Afrin war es auch sehr, sehr lange verglichen mit den anderen beiden Kantonen weitgehend ruhig. Das hat sich die letzten zwei Wochen geändert. Es hat jetzt relativ massive Angriffe, allerdings nicht vom IS, sondern von der Jabhat al-Nusra und Ahrar al-Sham, also zwei anderen dschihadistischen Gruppen, auf Afrin gegeben. Bis jetzt konnte Afrin sich verteidigen. Das Problem ist, dass die Türkei genau in dieser Region zwischen sozusagen Afrin und Kobani diese sogenannte Schutzzone einrichten möchte, wofür sie mit den regionalen Kämpfern der Jabhat al-Shamir kooperieren. Das ist ein Zusammenschluss von Gruppen aus der Islamischen Front, sprich Ahrar al-Sham, und Gruppen von der Moslembruderschaft, also Gruppen, die nicht ganz so schlimm sind wie der IS, aber auch alles andere wie sympathisch und alles andere als freundlich gesonnen, zum Beispiel den Aleviten gegenüber. Solange sich der Kanton Afrin gegenüber dem verteidigen kann, sehe ich für dieses alevitische Dorf keine Gefahr. Wenn Afrin das nicht mehr kann, wird es natürlich extrem gefährlich. Und was die weitere Entwicklung der Türkei betrifft, bin ich leider nicht sehr optimistisch. Die Türkei läuft Gefahr aufgrund der Politik, die Präsident Erdogan auch gegenüber Syrien und dem Irak gefahren ist, mittlerweile völlig in den östlichen Bürgerkrieg hineingezogen zu werden. Ja. Die Türkei hat auf der einen Seite Truppen in Syrien und im Irak stationiert, auf der anderen Seite gibt es in der Türkei ein sehr, sehr starkes Netzwerk des IS und anderer dschihadistische Gruppen. Wenn dieser Krieg jetzt wieder völlig eskaliert, wird er wahrscheinlich nicht nur ein Krieg zwischen der PKK und der türkischen Regierung sein, sondern ein Krieg mit unterschiedlichsten bewaffneten Akteuren, eben auch mit dschihadistischen Akteuren. Und der ganze Konflikt ist im Moment in der Region drauf und dran, zu einem globalen militärischen Konflikt zu werden.
Das war jetzt kein sehr erquickendes Schlusswort. Ich frage jetzt auch nicht weiter, weil ich weiß, du hast eine pessimistische Sicht auf die Dinge momentan und es schaut auch wirklich nicht gut aus. Trotzdem ist die Geschichte nicht geschrieben und ich hoffe sehr stark, dass sie eine positivere Wendung nehmen wird.
Ja, wir machen die Geschichte und wir können dazu auch einiges beitragen. Gerade was den IS betrifft, können wir zum Beispiel dazu beitragen, dass wir nicht in die Falle des IS tappen. Jetzt als Antwort auf solche Anschläge wie in Paris gegen Muslime vorzugehen. Der IS ist groß geworden im Irak, weil es ihm dort gelungen ist, konfessionalisierte Gewalt zwischen Schiiten und Sunniten herbeizubomben und sich selbst dann zur Speerspitze der Sunniten sozusagen hochzuarbeiten. Solche Gewaltakte wie in Paris dienen letztlich auch dazu, Gewaltakte gegen Muslime zu provozieren, damit man sich dann als Speerspitze der Verteidigung der Muslime präsentieren kann. Ja. Also es geht jetzt schon auch darum, in Europa die offene Gesellschaft und demokratische und humanistische Grundwerte zu verteidigen, gerade gegen solche Barbarei. Und das heißt auch, mit Muslimen gemeinsam Allianzen gegen diese Barbarei zu schmieden.
Absolut.
Jetzt sind wir schon wieder beim IS und nicht bei der Armenier. ich komme von dem Thema nicht los.
Waren auch die Fragen teilweise. Aber du hast recht, der IS kriegt schon viel zu viel Aufmerksamkeit, dass er sich eigentlich verdient hat. Wir sollten lieber, so wie der Thomas gesagt hat, schauen, dass das Zusammenleben gut funktioniert hier in Österreich, hier in Europa und dass nicht noch mehr Leute abdriften in solche Richtungen. Und dazu können wir alle was dazu beitragen. Also damit geht hinaus und macht das. Nehmt dabei Lisa-Nachrichten mit und kommt am 21. Jänner wieder. Da gibt es einen Abend zu einem anderen Kontinent, nämlich Bolivien, Ecuador. Es wird um Ressourcenabbau in Lateinamerika gehen und auch was das Ganze mit uns zu tun hat in Europa, mit unserem Lebensstil, mit Umweltgerechtigkeit und einem guten Leben. Das Plakat hängt dort, wenn ihr vorbeigeht beim Rausgehen. Würde mich freuen, den einen oder anderen wiederzusehen und wir sind noch in der Kantine.
Danke.
Vielen Dank.